Listen up. Yo, gonna teach you something neat from the ear to the nose down to the throat. We're here to teach, ready to promote. Learning is our mission and we won't stop. Spreading knowledge from the bottom to the top.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 38 von Hals über Kopf, dem Podcast über alle Themen der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und Kopfhalschirurgie. Mein Name ist Tobias Albrecht und wie immer sitzt mir gegenüber Stefan Wolpert. Aber heute haben wir auch wieder einen Gast bei uns und das ist Frau Professor Mirja Quante. Hallo Mirja, hallo Stefan.
Hallo ihr beiden.
Hallo ihr zwei. Ja, ich bin froh, dass das heute so unbürokratisch geklappt hat, sogar noch früher, als wir es geplant hatten. Normalerweise ist es leider immer andersrum. Ja, und wir sprechen heute weiter über das Thema Schlafstörung und zwar im Speziellen über Schlafstörungen bei Kindern. Und da ist unser Gast ein absoluter Experte, weil Mirja leitet das Kinderschlaflabor der Uniklinik Tübingen. Und das hat sich in den letzten Jahren unglaublich verändert, ist unglaublich gewachsen. Und Schlafstörungen bei Kindern haben, so viel kann ich schon mal verraten, ganz häufig ihren Ursprung im HNO-Bereich. Hallo Mirja, schön, dass du bei uns bist.
Ja, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, wie bist du denn überhaupt zur Thematik Kinderschlaf gekommen? Da gibt es ja häufig so ein Spark, so ein Ursprungsereignis, wo man sagt, damit starte ich oder der Chef sagt, wir brauchen ein Schlaflabor, fangen Sie mal an.
Ja, also tatsächlich war es eher Zweiteres. Also ich habe seinerzeit meine Facharztweiterbildung am Universitätsklinikum Leipzig gestartet und das war auf der Neonatologie und dazu gehörte auch ein Kinderschlaflabor und die damalige Leiterin, die war kurz vor meinem Start in Ruhestand gegangen und dann kam mein Chef auf mich zu und meinte, wäre das nicht was, können Sie sich dem nicht annehmen und ich hatte ehrlich gesagt null Ahnung davon und es gab auch niemanden, der es mir hätte beibringen können. Und dann bin ich losgezogen und habe hospitiert. Also ich war dann bei Herrn Erler in Cottbus, habe mir dort die Kinderschlafmedizin angeschaut. Ich war in Zürich bei Herrn Jenny und habe festgestellt, dass es unglaublich faszinierend ist und irgendwie meins. Und das hat dann dazu geführt, dass ich von 2013 bis 2016 auch ein Postdoc-Fellowship an der Harvard Medical School im Bereich Schlafepidemiologie absolviert habe. Und da hatte ich dann auch Gelegenheit bei einer absoluten Expertin, nämlich der Judith Owens, zu hospitieren. Und dieses ganze Wissen habe ich dann vor 10 Jahren mit nach Tübingen gebracht.
Okay, also ich nehme als erstes mit, die Chefs wissen am Ende dann doch, was für einen gut ist.
Manchmal vielleicht, ja.
Manchmal schon. Und das Zweite ist, wir haben noch andere schlafmedizinische Zentren in Deutschland. Trotzdem geht man in die USA, um sich das anzuschauen. Wie ist denn da so die Versorgungsstruktur hier?
Also tatsächlich könnten wir im Bereich Kinderschlafmedizin noch deutlich nachlegen. Ja, ich weiß gar nicht genau, wie viele Kinderschlaflabore es eigentlich gibt, weil das ist ganz häufig so eine One-Man-Show. Da hat sich jemand dem Thema dann angenommen, betreibt das dann über ein paar Jahre und wechselt dann vielleicht die Klinik, dann schläft das im wahrsten Sinne des Wortes auch wieder ein. Und wenn man jetzt bedenkt, wie viele Kinder wir doch mit Schlafproblemen und schlafbezogenen Atmungsstörungen haben, dann können wir die leider gar nicht alle untersuchen.
Jetzt hast du gesagt, es gibt viele Kinder mit Schlafproblemen, mit schlafbezogenen Atemstörungen. Unser Fokus in den letzten 2 Folgen, wo wir über die Schlafmedizin aus Sicht der HNO gesprochen haben, war, würde ich so sagen, ganz klar Schnarchen und die OSAs. Wie ist das denn bei Kindern? Ist das auch der Hauptfokus, den ihr seht, oder sind da andere Sachen wie Einschlafprobleme oder Schlafwandeln eher im Vordergrund?
Also wir sehen tatsächlich alles. Unser Kinderschlaflabor hat schon einen Fokus auf schlafbezogene Atmungsstörungen. Also wir können davon ausgehen, dass so ungefähr 10% aller Kinder schnarchen und wir haben eine Prävalenz für die obstruktive Schlafapnoe im Kindesalter von so ungefähr 4-5%. Aber die Kinder bringen oft noch andere Schlafprobleme mit sich. Also vielleicht stellt sich ein Kind vor mit Schnarchen, Beobachtung von Atempausen und dann berichten die Eltern aber auch, dass es Probleme mit dem Einschlafen und Durchschlafen gibt. Vielleicht hat das Kind auch schon mal eine Episode von Nachtschreck, Schlafwandeln aufgezeigt. Also in der Regel ist es nicht nur ein Problem, sondern sind es mehrere, die wir dann entsprechend angehen müssen.
Okay, jetzt sind wir ja schon mittendrin. Was sind so Alarmzeichen? Ich meine jetzt hier zwei von den, also wir haben jetzt zusammen hier 7 Kinder, kann ich mal verraten. was sind so jetzt Alarmzeichen, auf die Eltern achten müssen. Und auch Ärzte schlussendlich. Ne? Ich meine, die kommen ja dann zu uns und erzählen uns das und das und das. Und man muss ja manchmal auch gezielt nachfragen.
Ja, das ist ganz richtig. Also ein Alarmzeichen ist eigentlich immer, wenn die Tagesperformance nicht mehr passt. Also wenn zum Beispiel ein Lehrer auf die Eltern zukommt und sagt, das Kind ist unkonzentriert, ist vielleicht sogar schon mal im Unterricht eingeschlafen. Wenn die Eltern Verhaltensprobleme feststellen, wenn das Kind regelmäßig schnarcht und wenn ich keine Besserung habe durch Maßnahmen der Schlafhygiene, also wenn ich alles rund um das Bett optimiere und wenn diese Problematik auch in den Ferien, also zu Zeiten auftritt, wo das Kind eigentlich ausreichend schlafen kann.
Im Gegensatz zu den Erwachsenen, da sagen wir, okay, der hat einen OSAS, der ist tagesmüde, der schläft ein bei jeder Gelegenheit. Hattest du eigentlich das Einschlafen gar nicht an erster Stelle, sondern das Unkonzentrierte oder die Verhaltensprobleme?
Ja, das ist ganz typisch. Also wir haben gar nicht so selten Kinder bei uns, die vorgestellt werden, die die Verdachtsdiagnose ADHS mitbringen. Das heißt, die versuchen im Prinzip ihre eigentliche Müdigkeit durch eine vermehrte Aktivität zu überspielen. Die sind hyperaktiv, die können sich nicht konzentrieren im Unterricht und sind vielleicht überhaupt nicht tagesmüde, sondern im Gegenteil überdreht. Und das ist ein Riesenunterschied zu dem erwachsenen Schlafapnoiker.
Okay, spannend. Jetzt hast du ein Schlagwort gesagt, das finde ich ganz spannend, ist Schlafhygiene und sozusagen die Optimierung des Schlafplatzes. Nicht des Arbeitsplatzes, sondern des Schlafplatzes. Was sind die Optimierungen?
Also da fängt es ganz einfach erstmal mit dem Schlafplatz an sich an. Also ich sollte den wirklich nur zum Schlafen benutzen und nicht Fernseh gucken oder andere Sachen dort machen. Dann ist es wichtig, dass ich eine gute Temperatur habe. Also es sollte nicht zu warm sein, ist natürlich gar nicht so einfach zu erreichen. Wir haben im Moment ja gerade eine einmalige Hitzewelle in Deutschland gehabt. Dann ist es wichtig, dass ich es wirklich ruhig habe. Dann kann es hilfreich sein an meinem Schlafplatz, dass ich es mir wirklich auch gemütlich gestalte, dass ich gerne dorthin gehe zum Schlafen. Also Schlaf sollte auch nie oder das zu Bett gehen sollte auch nie eine Bestrafung sein, also für ein Kind. Und nach dem Motto, jetzt hast du dich daneben benommen, jetzt schicke ich dich ins Bett, sondern das soll für die Kinder mit etwas sehr Positivem assoziiert sein. Und dann ganz wichtiger Aspekt ist tatsächlich die Regelmäßigkeit und Rituale. Das hilft nicht nur Kindern, aber denen insbesondere, aber auch uns Erwachsenen. Wenn ich mich fertig mache fürs Bett, vielleicht dusche ich noch, ich putze meine Zähne, dann lese ich in einem Buch oder bei kleineren Kindern, es wird vorgelesen, ich lese, ich singe ein Gute-Nacht-Lied, man kuschelt noch kurz und dann gehe ich in den Schlaf. Und wenn das gut etabliert ist, dann können das zum Beispiel auch andere Betreuungspersonen, wenn die Eltern zum Beispiel unterwegs sind, die Großeltern aufpassen, genauso abspielen. Und natürlich die Regelmäßigkeit bei den Schlafzeiten, da haben wir oft Abweichungen am Wochenende und da ist eigentlich die Empfehlung, dass das maximal 1-2 Stunden von dem Wochentags abweichen sollte, weil sonst habe ich einen verschobenen Schlafrhythmus.
Ja, ist ja gut, dass Deutschland jetzt rausgeflogen ist, ne? Sonst wäre es wieder spät geworden.
Ja, das war echt mal vom Vorteil für den Schlaf.
Was ich jetzt bei der ganzen Schlafhygiene gar nicht gehört habe, aber was wahrscheinlich in vielen Kinderzimmern doch die Realität ist,
sind die Medien. Ja, richtig.
Genau.
Total
noch
wichtiger
irgendwie
Punkt.
Die Tonybox zum Einschlafen,
genau.
Oder dann doch das Handy mit dem blauen Licht. Jeder hat eine Meinung dazu. Wie ist denn die richtige Meinung?
Wie ist die richtige Meinung? Genau. Also ich habe jetzt über die positiven Faktoren gesprochen, aber es gibt natürlich auch die Schlafräuber und das sind ganz klar die digitalen Medien. Wir haben einmal das Problem der Inhalte, die natürlich wach machen. Ich habe das blaue Licht, das das natürliche Schlafhormon, das Melatonin unterdrückt. Das ist ein Problem. Aber auch einfach, dass es Zeit stiehlt. Und ich kenne das auch von mir selbst, wenn ich spät abends irgendwie am Laptop noch gearbeitet habe, ich brauche länger zum Einschlafen. Und das geht unseren Kindern genauso. Und deshalb sollte die Regel sein, 1-2 Stunden, also spätestens eine Stunde vorm zu Bett gehen, in Flugmodus. Das Smartphone, Computer, Tablet, Fernseher haben nichts zu suchen im Schlafzimmer. und dann klappt es auch gut mit dem Einschlafen. Man kann es sicherlich nutzen, das Smartphone, um zum Beispiel noch ein Hörspiel zu hören vom Einschlafen oder eine Musik. Das kann Teil des Schlafrituals sein, aber sicherlich nicht das Streamen auf Social Media.
Okay, da haben wir ja schon einiges gehört, auch was Symptome angeht. Also wenn wir jetzt so eine gründliche Anamneseerhebung machen, wir haben dann ja direkt auch Fragebögen oder vor allem einen Fragebogen, den PSQ, den wir jetzt hier anwenden. Welchen Stellenwert haben diese Fragebögen und wann reicht möglicherweise erstmal eine Anamnese und ein Fragebogen? Denn wir schicken ja die wenigsten Kinder aus der HNO zu euch in die Abteilung, sondern sagen wir mal, das ist ja nur ein Teil des Kinder-OSAS-Kollektivs.
Also Fragebögen haben auf jeden Fall ihren Stellenwert und ich empfehle dort auch die Sleep Disordered Breathing Subscale vom PSQ. Das ist eine Seite, das kann man wirklich schnell ausfüllen und es hat auch von den Fragebögen die höchste Sensitivität. Es gibt noch den OSA 18, der ist ein bisschen besser von der Spezifität, aber das sind tatsächlich Fragebögen, die ab 2 Jahren und Kave für Kinder ohne Komorbiditäten geeignet sind. Also das ist ein Fragebogen, den ich jetzt natürlich vielleicht nicht unbedingt beim Kind mit Mehrfachbehinderungen oder so einsetzen sollte. Und dann ganz wichtig natürlich, wie immer, die gute Anamnese, also die Eltern zu fragen, schnarcht das Kind regelmäßig? Habe ich Atempausen beobachtet? Hat es eine angestrengte Atmung im Schlaf? Aber auch die Tagessymptomatik zu gucken, gab es da einen Leistungsknick, Konzentrationsprobleme? Also all das, was wir schon angesprochen haben. Und was auch super hilfreich ist, alle Eltern haben ein Smartphone, die können auch wirklich mal nachts ein kleines Video machen, das kann ich mir ansehen und da kann ich schon vieles sehen. Also ein Kind, das angestrengt atmet, das durch den Mund atmet, das vielleicht eine paradoxe Atmung hat, das ist sehr, sehr hilfreich.
Wenn wir die Erwachsenen bei uns sitzen haben, haben wir nach der Anamnese ja relativ leichtes Spiel. Wir gucken einmal den HNO-Status an, aber können dann eben auch schnell in eine apparative Diagnostik gehen und haben die Möglichkeit, über eine Polygraphie in einer Heimdiagnostik mal zu gucken, wo geht die Reise hin. Jetzt stelle ich mir das im Kindesalter zu Hause, eine Polygraphie, eher schwierig vor. Gibt's das? Macht ihr das? Oder ist es dann doch eher direkt eine stationäre Diagnostik?
Also tatsächlich ist es bei Kindern eine stationäre Diagnostik. Bis zum Alter von 16 Jahren wird die Polysomnographie unter stationären Bedingungen empfohlen. Es gibt Ansätze, dass man auch zu Hause eine Polygraphie durchaus durchführen kann, aber mit gewissen Limitationen. Ein Kind kann sich nachts schon mal schnell die Elektroden und die Gurte abbauen. Und wir haben bei uns immer nachts studentische Hilfskräfte da, die dann auch dafür sorgen, dass alles noch an seinem Platz ist und dann gegebenenfalls nachjustieren.
Okay, jetzt sagtest du Fragebögen ab 2 und apparative Diagnostik, Polysomnographie. Ab welchem Alter macht ihr eine Polysomnographie?
Also bei uns starten wir schon ab 0 Jahren. Tatsächlich bei den ganz Kleinen führen wir gerne auch eine Polygraphie mit Video durch. Das Video ermöglicht uns, den Schlaf zu scoren und wir haben sonst alle Ableitungskanäle bis auf das EEG. Und das ist für die Kleinen dann doch angenehmer, wenn ich jetzt nicht spezifische Fragestellungen habe an das Schlaf-EEG. Das ist ein guter Kompromiss.
Gibt es da in der Polysomnographie ansonsten grundsätzlich Unterschiede zu Erwachsenen, dass da auf andere Sachen vermehrt geachtet wird oder möglicherweise Polysomnographie ist ja auch nicht immer einheitlich gleich in allen Schlaflaboren, dass das ihr da was anders macht?
Also es gibt da wirklich ein gutes Regelwerk, wie das abzuleiten ist. Das gibt die American Academy of Sleep Medicine vor und nach diesen Kriterien sollte auch verkabelt und gescored werden. Wir haben im Kindesalter die Besonderheit, dass immer auch eine CO2-Messung mit dabei sein sollte. Wir führen das bei uns transkutan durch. Und klar, es gibt natürlich im Kindesalter Besonderheiten. Der Schlaf entwickelt sich. Das heißt, je kleiner die Kinder sind, desto höher ist zum Beispiel noch der Anteil an Traumschlaf. Und das Schlaf-EEG sieht auch anders aus. Also wenn man mal selbst gescored hat, dann wird man fasziniert sein, wie der Unterschied ist zum Erwachsenen.
Vielleicht, ich habe noch eine Anschlussfrage. Und zwar, ich bin ja viel im Bereich Lateralbasis und sowas unterwegs und wir haben da ja schon über die Qualität von auswärtigen MRTs gesprochen. Das heißt, teilweise kriegen wir hier Befunde rein und sagen, okay, die sind nicht ausreichend, um die Frage zu beantworten. Jetzt haben wir ja schon vorhin festgestellt, dass die Verteilung von spezialisierten Schlaflaboren für Kinder nicht so gut ist. Also wir haben nicht so viele Plätze. Und wir bekommen natürlich hier viele Befunde auch aus dem Schwabenland. Also es gibt da, glaube ich, gute Abteilungen, so Richtung Ravensburg und sowas. Aber es gibt eben auch Standard 0815 Schlaflabore, die eben auch Kinder mitmachen. Wie valide sind denn im Endeffekt dann diese Ergebnisse?
Also das sehe ich kritisch. Wir bekommen auch immer wieder Zuweisungen und dann wird ein Polygraphiebefund mitgeschickt. Und wenn wir das dann bei uns im Schlaflabor überprüfen, ich muss sagen, je kleiner die Kinder sind, desto weniger stimmt das überein. Also im Jugendalter kann man das durchaus machen, aber wenn ich dann ins Grundschul-Vorschulalter komme, kann ich mich auf solche Befunde nicht verlassen.
Okay, also jetzt sind wir schon wirklich ganz, ganz tief drin. Wir hatten gesagt, wir haben die Anamnese, vielleicht mit einer Videoaufzeichnung von den Eltern. Wir haben die Fragebögen, wo es dann doch gute, valide Fragebögen gibt. Jetzt haben wir schon gesagt, wir haben ein Kind bis 16 Jahren, hat eine stationäre Polysomnographie bekommen. Wenn ich mir jetzt so einen Befund angucke, und das hatten wir in der letzten Folge ganz ausführlich diskutiert, da gucken wir bei den Erwachsenen auf den AHI. Jetzt steht auf euren Befunden nicht immer nur der AHI, sondern der MOAHI.
Spoiler, das ist das, was uns jetzt wirklich interessiert. Deswegen haben wir dich eingeladen.
Ja, genau.
Was also, ist der Unterschied?
Tatsächlich muss ich sagen, der MOAHI, das ist so ein Tübing-Ding. Den kennt sonst keiner. Das ist der gemischte obstruktive Apnoe-Hypopnoe-Index. Und alle anderen Schlaflabore sprechen von dem OAHI, also das M fällt da weg. Aber das kriegen wir auch nicht mehr raus, weil das haben wir schon so lange in Tübingen. Wir haben den OAHI. Was verbirgt sich dahinter? Das sind tatsächlich alle obstruktiven Ereignisse. Das sind die obstruktiven Hypopnöen, das sind die gemischten Apnöen, also gemischt, obstruktiv und zentral und natürlich die klassische obstruktive Apnö. Und die werden über die Nacht zusammengezählt und dann teile ich das durch den Schlafanteil und dann komme ich auf den Index und das ist dann der gemischte obstruktive Apnö-Hypopnö-Index. Während Frage AHI, da geht alles rein. Also da sind auch die zentralen Ereignisse mit drin. Das heißt, um die obstruktive Schlafapnoe dingfest zu machen, muss ich die Obstruktionen betrachten.
Und da gibt es für Kinder andere Grenzwerte wie für die Erwachsenen. Wenn man die Grenzwerte der Erwachsenen anguckt und dann das Kinderergebnis, da wird man alle sagen, die Kinder haben ja gar nichts.
Ja, das ist total korrekt. Also die Erwachsenen, da geht es ja erst ab 5 pro Stunde los. Und da sind wir bei den Kindern schon bei einer moderaten, bei einer mittelgradigen obstruktiven Schlafapnoe. Das heißt, ab dem Grenzwert von 1 sprechen wir von einer leichten obstruktiven Schlafapnoe. Dann ab 5 ist es mittelgradig und ab 10 dann eine schwere obstruktive Schlafapnoe.
Ich denke, das ist eine Sache, die sollten wir heute unbedingt einfach mal uns auch mitnehmen. Also das eine wichtige Take-Home-Message ist, die Grenzwerte eben bei Kindern anders sind. Da muss man eben aufpassen, auch an die vielen Assistenzärzte, die sich hier auf Facharzt vorbereiten und hier zuhören. Das ist beim Kinderschlaf anders. Grenzwerte
also
sind anders.
Es gibt auch noch eine Besonderheit und zwar bei Erwachsenen, da ist die Dauer, ab wann eine Apnoe gezählt wird, festgelegt. Das sind 10 Sekunden. Und wir haben aber unterschiedliche Atemfrequenzen. Also eine Apnoe ist beim Säugling schon relevant, wenn die kürzer ist als beim älteren Kind. Das heißt, wir zählen 2 Atemzüge und legen anhand dessen dann die Apnoe-Dauer fest.
Okay, spannend. Ja, jetzt sind wir ja schon mittendrin, was die Ursachen angeht. Was sind jetzt bei Kindern, also bei Erwachsenen haben wir ja gesagt, es ist eher der etwas übergewichtige, ältere Patient, bei dem der Atemwegswiderstand im Pharynx oder auch im Bauch oder sowas zu groß ist. Bei Kindern haben wir ja so einen ganz großen Bereich für die Ursachen.
Ja, also Number One ist tatsächlich die adenotonsilläre Hyperplasie. Das heißt, deshalb müssen wir auch ganz eng mit den HNO-Ärzten kooperieren. Aber natürlich spielt auch bei Kindern Adipositas eine Rolle. Wir haben Kinder mit kraniofazialen Besonderheiten. Wir sehen zum Beispiel ganz viele Kinder bei uns mit Down-Syndrom, die ein erhöhtes Risiko haben für schlafbezogene Atmungsstörungen. Das liegt so bei 40-60%. Das ist wirklich enorm und viele wissen das gar nicht, auch viele niedergelassene Kinderärzte. Und in dieser Population wird deshalb auch empfohlen, dass wir ein Screening durchführen. Das heißt, die Kinder sollten bis zum zweiten Lebensjahr einmal mal im Schlaflabor prophylaktisch untersucht werden.
Ja, die haben die Makroglossin, das haben wir schon letztes oder vorletztes Mal, glaube ich, erwähnt. Kann man auch nicht oft genug sagen, weil die einfach sowieso per se eine besonders, sagen wir mal, schützenswerte und auch empfindliche Patientengruppe sind, die sich häufig nicht meldet, ne? Also Kinder mit Trisomie.
Ja, und tatsächlich werden die auch den Eltern nicht so auffällig, weil wenn ein Kind mit Down-Syndrom verhaltensauffällig ist, naja, dann sagen alle, es ist ja Teil des Down-Syndroms. Also da kommt niemand darauf, dass das vielleicht eine Schlafapnoe ist und dass, wenn ich die behandelt habe, sich das Kind ganz anders verhält und auch entwickelt.
Gibt es denn bei Kindern jetzt in dem Alter von 0 bis 16 Jahren einen Altersgipfel, wo man sagt, da ist so das größte Risiko, dass die eine obstruktive Schlafapnoe entwickeln, oder ist das eigentlich bei den Kindern gleich verteilt?
Nein, also wir haben einen Altersgipfel, das ist im Vorschul- und Grundschulalter. Also genau die Zeit, wenn die Kinder im Kindergarten sind, die ganzen Infekte mitnehmen. Und das passt natürlich auch zu unserem Hauptrisikofaktor der adenotonsillären Hyperplasie.
Bei chronischer Rhinosinusitis zum Beispiel machen wir standardmäßig erstmal eine Lead-In-Phase mit Cortisonspray. Machen dann die CT-Diagnostik erst in der Regel 12 Wochen später. Und ich weiß, ihr macht das, das machen wir natürlich auch, immer wieder, auch wenn es teilweise off-label ist, trotzdem topisches Steroidspray für die Patienten. Ist das noch so?
Ja, also tatsächlich ist das auch eine Option bei leichten Fällen einer obstruktiven Schlafapnoe, dass man, wir geben das als Kur für 6 Wochen, nasale Steroide gegeben werden. Meine klinische Erfahrung ist, dass es oft zu einem Rebound kommt. Das heißt, die Eltern berichten, ja, wir haben eine Besserung gehabt, aber es ist dann doch wieder schlechter geworden. Und dann haben wir oft auch ein Problem mit der Adherence. Das heißt, die Eltern sind doch skeptisch gegenüber dem Kind, Steroide zu geben. Man muss es ja wirklich jeden Tag über diese 6 Wochen geben. Das stellt sich dann zum Teil auch als Problem heraus.
Besonders in Tübingen, ne? Haben wir über unsere, die spezielle Klientel in Tübingen,
ja,
schon,
also
gesprochen.
Man,
ne?
Man muss wirklich, man muss gut aufklären und man muss auch den Eltern wirklich zeigen, wie sie das Nasenspray auch zu applizieren haben.
Seht ihr beim Nasenspray häufige Nebenwirkungen bei den Kindern? Also haben die, bei den Erwachsenen hat man normalerweise die Nebenwirkung, dass man eine Epistaxis entwickelt, ganz selten mal eine Candida-Infektion, das ist zumindest beschrieben. Gibt es sowas häufiger bei Kindern auch oder ist das eigentlich problemlos?
An sich problemlos. Also wir haben da auch mal auf unsere eigenen Daten geschaut und das war wirklich sehr, sehr selten, dass Eltern berichtet haben, dass es da irgendwie Probleme gab. Eher, dass die Kinder das nicht tolerieren und keine Lust haben, jeden Abend Nasenspray zu nehmen.
Ja, nehmen wir mal an, wir haben jetzt unser Kind, wir haben versucht mit dem Cortison-Mometason-Nasenspray, hat nichts gebracht. Und dann ist, wenn wir jetzt eine klare Ursache identifizieren können, also Adenoide, Tonsillen oder beides, würde man ja zu einer Operation raten. Was sind denn jetzt Alternativen zur Operation? Wir müssen ja chirurgischerseits immer aufklären.
Also tatsächlich eine Alternative, und das hat man vor mehr als 10 Jahren damals in der Chat-Studie unter der Leitung von Frau Professor Redline untersucht, ist das Zuwarten. Also wenn ich keine ausgeprägte obstruktive Schlafapnoe habe, dann habe ich auch einen gewissen Prozentsatz an Kindern, wo es spontan zu einer Besserung kommt. Die Kinder wachsen, der Atemweg wird weiter, das adenoide Gewebe bildet sich zurück. Aber was da ganz wichtig ist, wenn ich diesen Weg einschlage, ich darf die Kinder nicht aus den Augen verlieren. Weil wir haben natürlich die negativen Langzeitfolgen und hier mache ich mir am meisten Sorgen um das Kognitive. Also wenn ich über Jahre hinweg eine obstruktive Schlafapnoe habe, ich habe keinen erholsamen Schlaf und das heißt, die Kinder können nicht so Informationen verarbeiten, können nicht so lernen wie gesunde Kinder. und das wirkt sich lebenslang aus. Und natürlich sind auch andere, also im Prinzip jedes Organsystem ist da beeinflusst. Also ich kann diesen Weg durchaus gehen, aber dann muss ich mir diese Patienten engmaschig wieder einbestellen und reevaluieren.
Was würde für dich bedeuten engmaschig? Also was würdest du ganz praktisch mit den Eltern ausmachen? Wie lange kann man guten Gewissens zuwarten? Was ist okay, was ist vertretbar? Und wann sollte man dann vielleicht doch in die HNO zur OP?
Es kommt natürlich darauf an, wie ausgeprägt der Befund ist. Also es ist ganz klar, wenn ich 35 Obstruktionen in der Stunde habe, da kann ich nicht lange zuwarten. Ja, also das sind Patienten, die sind unmittelbar einer Therapie zuzuführen. Entweder das ist die OP oder ich habe natürlich wie bei Erwachsenen auch die Möglichkeit, eine Atemhilfe anzupassen. Aber jetzt nehmen wir mal einen Fall, wo ein Kind eine moderate obstruktive Schlafapnoe hat. Da kann ich mich dann schon auch an den Chat-Daten ein bisschen orientieren und sagen, okay, ich bestelle die mir einfach im halben Jahr wieder.
Und da kriegen sie auch einen Termin. Also es ist ja bei uns mit den Patienten, mit den Schlaflauf, also mit den Adenotomien. Ich kann das bestätigen, dass ich das häufig verwechselt, weil die Wartezeiten so unglaublich lang sind. Die gesetzlichen Kassen wollen es ja de facto nicht mehr bezahlen. Wir sollen es ja kostenlos durchführen. Das heißt, die Wartezeiten werden bei uns immer länger und viele kommen dann nach einem Jahr nicht mehr, weil sich das Problem sozusagen aufgelöst hat mit der Zeit.
Ja,
ne?
Das kennen wir auch bei uns. Also die Wartezeiten sind tatsächlich im Laufe der Jahre immer länger geworden, weil wir auch einen großen Zustrom haben aus ganz Deutschland. Aber gerade weil es dann auch zu spontanen Besserungen kommt, gibt es dann auch Familien, die sich bei uns melden und sagen, also uns fällt überhaupt nichts mehr auf, dem Kind geht es super. Das sind dann Termine, die werden wieder frei und da können dann die Nächsten den übernehmen.
Wenn es jetzt bei uns in der HNO tatsächlich zur OP kommt, also bei den Erwachsenen haben wir häufig das Fall, die haben bekanntes Schlafapnoe-Syndrom und kriegen bei uns eine OP und dann gehen die immer ins Wachzimmer hinterher, weil man sagt, die OP kann ein bekanntes Schlafapnoe-Syndrom verstärken. Muss ich mir da bei den Kindern auch Sorgen machen? Müssen wir die auch alle ins Wachzimmer nehmen, wenn wir die jetzt zur AT wegen OSAS auf dem OP-Tisch haben? Oder ist da gar nicht so das Problem?
Also es gibt da tatsächlich klare Empfehlungen. Es gibt auch eine AWMF-Leitlinie, die aktuell sich gerade in der Überarbeitung befindet. Und da gibt es besondere Konstellationen, wie wenn das Kind zum Beispiel unter 3 Jahre alt ist oder wenn es noch eine chronische Lungenerkrankung mitbringt. Herzfehler sind da zu nennen, muskuloskeletale Erkrankungen, auch die Kinder mit Down-Syndrom, die wir schon angesprochen hatten. Also all diese Kinder, die Besonderheiten haben, die brauchen auf jeden Fall eine stationäre Überwachung nach so einem Eingriff. Und es gibt auch Kinder mit besonders schwerwiegenden Komorbiditäten oder die eine besonders schwere obstruktive Schlafapnoe haben, wo wir sagen müssen, die brauchen anschließend ein IMC oder ein Intensivbett. Also gerade zum Beispiel die, die im Aufwachraum auch eine Atemhilfe gebraucht haben.
Ja, gibt es ganz selten mal, aber ist immer blöd, wenn man die im Nachgang rausfischt, ne? Aber gerade bei uns hier in der Klinik. Gut, vielleicht sprechen wir nochmal ein bisschen über die schwierigen Fälle. Also die, wo wir jetzt chirurgisch alleine das Problem nicht lösen konnten oder die vielleicht eben nicht ein klassisches oberes obstruktives Problem haben in der Nase oder im Rachen, die dann halt eine Atemhilfe brauchen.
Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema, weil es gibt natürlich Kinder, damit ist es mit der HNO-OP nicht getan. Und ein Kind, das eine schwere obstruktive Schlafapnoe hat, sollte ich auch nachuntersuchen. Also ich kann nicht davon ausgehen, dass der obstruktive Hypopnoe-Index dann unter 1 ist. Sondern es kann durchaus sein, ich habe vielleicht gestartet mit 50, 60 und dann bin ich bei 20 angekommen nach der OP. Aber auch das ist ja ein Befund, den ich behandeln muss. Und da habe ich unterschiedliche Möglichkeiten. Das kann zum Beispiel die Atemhilfe sein. Hier machen wir es so bei uns, dass die Kinder das zu Hause angepasst bekommen und dann dürfen die schon mal ein bisschen üben. Zum Beispiel in einer gemütlichen Situation, man liest ein Buch zusammen, man guckt sich einen Film an, man wird es einfach mal aufgesetzt. Und ganz, ganz wichtig, die Eltern müssen dahinter stehen, die müssen das auch wollen. Also meine Erfahrung ist, wenn die Eltern dem skeptisch gegenüber sind, dann übertragen die das auf ihre Kinder und dann haben wir häufig ein Adherence-Problem. Aber in der Regel und auch bei Kindern mit Besonderheiten, auch Kindern mit Down-Syndrom, klappt das wirklich gut. Und wir haben die Möglichkeit, wir können das über Chip auslesen, können sehen, wie gut wird das getragen, können dann entsprechend auch intervenieren, wenn wir sehen, jetzt plötzlich wird es nicht mehr getragen, was ist da los? Und ich erinnere mich immer ganz gerne an ein Mädchen, das wir schon seit vielen Jahren betreuen mit Down-Syndrom und das ein CPAP-Atemgerät bei sich zu Hause hat. Und die sagt, das ist meine Zaubermaschine, weil die hat ganz genau begriffen, wenn ich das trage, dann geht es mir am nächsten Tag gut und ich bin fit und kann an allem teilnehmen. Und wenn ich das nicht getragen habe, dann bin ich müde und dann geht es mir nicht gut im Alltag.
Gibt es denn neben dem CPAP noch andere Hilfen? Also ich weiß, dass Kinder teilweise ja so fancy Spangen tragen und sowas für die Zahnregulation, aber halt,
also,
wie ist das beim Schlaf?
Da haben wir was ganz Besonderes in Tübingen, das ist nämlich die Tübinger Babyzahnspange oder die Tübinger Spornplatte. Wir haben bei uns einen Schwerpunkt in der Behandlung von Kindern mit Robin-Sequenz. Vielleicht für alle, was ist die Robin-Sequenz? Ich habe da häufig eine Gaumenspalte mit dabei, muss aber nicht. Ich habe ein Zurückfallen der Zunge, ich habe eine ausgeprägte Retrogenie und ich habe natürlich die Obstruktionen im Schlaf, die ich auch im Wachen sehen kann. Und was machen wir? Wir passen so eine Gaumenplatte an und die hat einen Sporn. Und dieser Sporn, der holt den Zungengrund nach vorne und damit wird der Atemweg eröffnet. Aber gleichzeitig bringe ich auch den Unterkiefer nach vorne, sodass nach einer Behandlungszeit von etwa 3-4 Monaten ich so ein anatomisches Ergebnis erreicht habe, dass die Kinder in der Regel keine weitere Atemhilfe mehr brauchen. Und das ist wirklich ganz toll, weil in anderen Zentren, da werden da aufwendige OPs durchgeführt. Zum Teil wird die Zunge angenäht, um das irgendwie zu behandeln. Und wir setzen einfach eine Zahnspange ein.
Cool. Ich meine, die haben ja häufig auch Paukenergüsse, ne? Die haben häufig Probleme mit den Ohren, die Pierre-Robin-Kinder. Wäre mal spannend zu sehen, ob das Vorziehen schlussendlich auch darauf sich positiv auswirkt.
Bin ich überzeugt, das wird sicherlich so sein. Und was ganz wichtig ist, die Zahnspange ist eins, das andere ist die myofunktionelle Therapie. Das heißt, die Eltern werden angeleitet, dass sie zu Hause selbstständig logopädische Übungen durchführen können. Und auch das darf man nicht unterschätzen. Das hat durchaus auch einen wichtigen Stellenwert in der Behandlung der obstruktiven Schlafapnoe. Also gerade Kinder, die einen niedrigen Muskeltonus haben, auch wieder zu nennen die Kinder mit Down-Syndrom, die profitieren enorm von einer myofunktionellen Therapie.
Okay, das sind ja mal ein paar Sachen, die wusste ich auch nicht. Ja. Das heißt, auch ich habe mich jetzt für meinen Facharzt vorbereitet.
Für die Schlafmedizinerprüfung.
Für die Schlafmedizinerprüfung, ganz genau. Ja. Ja, super spannend.
Wir waren jetzt schon wieder ganz tief im Thema der Schlafapnoe. Ich habe tatsächlich noch eine Frage, eine Einschlafstörung bei Kindern. Da hatten wir vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen. Und du hattest gesagt, eine Schlafhygiene, man soll eben den Schlafplatz nur zum Schlafen benutzen, der Flugmodus eine Stunde vorm Einschlafen. Wenn das alles nicht hilft, gibt es da was, was man Kindern gut tun kann? Gibt es da Medikamente, so diese typische Einschlafpille, die wir als Erwachsene nehmen?
Also tatsächlich ist das ein stufenweises Vorgehen und man sollte niemals mit der Medikation alleine starten. Wir fangen immer an mit der schlafhygienischen Beratung. Wenn sich wirklich rausstellt, dass das eine Insomnie ist, dann braucht es in der Regel mehr. Eine Stichwort kognitive Verhaltenstherapie ist oft nicht so einfach, da auch geeignete Therapeuten zu finden. Und dann kann es durchaus hilfreich sein, begleitend Melatonin beispielsweise einzusetzen. Aber so zu sagen, okay, mein Kind, das schläft nicht gut ein, wie man es teilweise auf TikTok-Videos gesehen hat, und dann gebe ich so ein Melatonin-Gummibärchen und dann fällt es in den Schlummer. Das ist auf keinen Fall der richtige Weg, weil wir haben auch die fehlenden Langzeiterfahrungen für das Melatonin und das kann allenfalls begleitend sein, sondern wir wollen ja grundsätzlich was ändern. Wir wollen grundsätzlich gute Schläfer bekommen.
Die Frage hatte einen persönlichen Hintergrund? Nein.
Tatsächlich, gerade das, den Hintergrund, dass ich die Gummibärchen beim letzten Einkaufen gesehen hatte und mich gefragt habe, ob das sinnvoll ist, diese Melatonin-Gummibärchen im Drogeriemarkt zu verkaufen.
Ja, also die sind tatsächlich sehr kritisch zu sehen, weil das ist ein Nahrungsergänzungsmittel Und das hat nicht die Überwachung, wie das sonst Medikamente haben. Das heißt, es gibt Studien, die haben untersucht, wie viel Melatonin ist eigentlich da drin. Und es ist definitiv nicht das drin, was da auf der Packung draufsteht, sondern das variiert enorm.
Okay, dann würde ich vorschlagen, wir kommen heute auch mal wieder zum Ende der Folge. Auch wenn ich heute fast noch mehr das Gefühl habe, dass wir ja noch zu dritt stundenlang weiterquatschen könnten.
Ja, und wir sind knallwach. Und um dich noch wacher zu machen, würde ich dich bitten, ob du das vielleicht nochmal schön zusammenfassen könntest, wie du das immer tust.
Das werde ich gerne versuchen. Also wir haben heute ein ganz spezielles Thema gehabt, die schlafbezogenen Probleme bei Kindern. Da haben wir sehr viel über die schlafbezogenen Atemstörungen gesprochen. Wir haben gelernt, dass OSAs bei Kindern ungefähr 4-5% Prävalenz hat und dass die Kinder mit Schlafapnoe-Syndrom eher die hippeligen, unkonzentrierten Kinder sind und nicht die wie die Erwachsenen tagsüber einschlafen. Wir haben viel über Schlafhygiene gelernt und wir haben gelernt, dass tatsächlich die HNO-OP bei Kindern einen hohen Stellenwert hat, dass wir hier mit einer ATTE oder TT den Kindern gut helfen können. Aber wir haben auch gelernt, dass es manchmal sinnvoll ist, einfach zuzuwarten, denn die leichte bis mittelgradige OSA verwächst sich auch häufig.
Ja, wie immer tipptopp zusammengefasst. Und an der Stelle möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, Mirja, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier auch inhaltlich so zu bereichern.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Hat echt Spaß gemacht.
Ja, danke auch von meiner Seite. Dann bleibt mir noch zu sagen, dann war das Folge 38 von Hals über Kopf. Wir hören uns.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss. Yo, let's talk about ENT. AB, let's chat. It's all about the knowledge. The doctor in the lab. Talking ears, nose, throat. That's what we do. Diagnosing symptoms. Keeping you all brand new. Let's talk about ENT. Come on and learn with me. All about the treatment from A to Z. From allergies to tonsils.